Herzlich willkommen bei Kitty Bob Bauinfotainment. Mein Name ist Janine, ich bin Architektin und in meinem Baupodcast geht es um Architektur, Planung, Bauleitung und Baustellenrealitäten. Informativ, ehrlich und mit einer Prise Humor. Ein Must hier für alle Bauinteressierten. Willkommen zu einer neuen Folge Kitty Bob Bauinfotainment, deinem Podcast rund ums Planen, Bauen und alles dazwischen. Heute geht es um ein Thema, das oft unterschätzt wird, bis es zu spät ist. Versicherung. Denn wir alle wissen, das Leben ist nicht planbar. Ob Sturm, Bauschaden oder ein kleiner Denkfehler mit großer Wirkung. Wer baut, umbaut oder beruflich Verantwortung trägt, bewegt sich auf einer Baustelle voller Risiken. Und genau deshalb lohnt es sich, versichert zu sein. Und ich habe heute eine sehr sympathische Gästin. Und zwar ist die Susanne Quint bei mir. Sie ist Beraterin der AIA AG. Und zusammen sprechen wir darüber, welche Versicherungen für Bauherren, Eigentümer und uns Architekturschaffende wirklich wichtig sind. Hallo Susanne, herzlich willkommen.
Hallo Janine, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute dein Gast zu sein.
Ich freue mich auch über unseren Austausch. Wir kennen uns ja, weil du mich damals in der Existenzgründung beraten hast. Was heißt damals? So lange ist es noch gar nicht her. Genau, und das haben wir ja so am Ende der Folge, wo wir dann auch nochmal so auf die ganzen wichtigen Themen eingehen, was unsere Haftpflichtversicherung angeht. Genau, also daher haben wir quasi unseren persönlichen Bezug.
Genau.
Sehr schön. Ja, dann schauen wir mal auf unsere Themen. Also, wir klären heute, welche Versicherungen beim Neubau ein Muss sind, was man bei Sanierung und Umbau in Bezug auf die Policen zu beachten hat, ne, was vielleicht angepasst werden muss, dann wie sich Eigentümer auch am besten absichern und natürlich, wie gerade schon angeteasert, wieso die Berufshaftpflichtversicherung für uns Architekturschaffende und auch die Bauingenieuren so notwendig ist. Ja, das sind unsere Themen, ein bunter Blumenstrauß. Ja. Sehr schön. Ja, dann steigen wir doch mal sofort in das erste Thema ein. Versicherung für Bauherrschaft beim Neubau. Wenn ich dich jetzt so fragen würde, also ich hätte jetzt gar keine Ahnung, was ich so versichern müsste. Was sind denn so die absoluten Must-Haves für Bauherren beim Neubau?
Ja, also grundsätzlich ist für Neubau erstmal wichtig für den Bauherrn, dass er vor allem eine Bauherrenhaftpflichtversicherung hat. Wenn es um den Neubau geht, dann vor allem auch die Bauleistung. Diese kann man auch beim Umbau abschließen, aber das sollte auf jeden Fall als Bauherr schon mal zu der Grundausstattung gehören. Auch die Feuerrohbauversicherung ist hier sehr, sehr wichtig. Da empfehle ich immer meinen Kunden, diese im Zusammenhang mit der Wohngebäudeversicherung direkt abzuschließen, auch wenn das in der Bauphase noch eigentlich kein Thema ist. Aber wenn man das mit der Wohngebäudeversicherung abschließt, hat es den Vorteil, dass die Feuerrohbau für 12 oder sogar 24 Monate beitragsfrei mit abgedeckt ist.
Ah, okay.
Genau. Und das sind, sage ich mal, so die drei Basics als Bauherr. Wichtig dann immer noch zu bedenken, wenn man als Bauherr Eigenleistung erbringt, hat man natürlich häufig Freunde, die einfach kommen und einem behilflich sind, dass man dafür...
Wenn man Glück hat.
Wenn man Glück hat und
sie nicht
viele Freunde hat, die einem noch helfen möchten.
Genau.
Genau. Dann wäre es auch super, natürlich daran einmal zu denken, die abzusichern. Da gibt es dann so Bauhelfer, Unfallversicherung zum Beispiel. Genau. Das sind, sage ich mal, so die Top Versicherungen, an die ein Bauherr denken sollte oder absichern sollte.
Bei der Feuerrohbauversicherung, habe ich das richtig in Erinnerung, dass die generell auch Pflicht ist, wenn ich halt eine Baufinanzierung mache für meinen Neubau, was ja bei den Kosten auch die meisten machen müssen?
Ja, also grundsätzlich ist keine gesetzliche Pflicht, aber die Banken verlangen das schon. Ne? Man muss ja bedenken, dass das Gebäude immer als, ich sag mal, Sicherung für die Bank auch steht. Sie hat einen Gegenwert. Und es kann natürlich passieren, dass dieser Gegenwert durch Brand, Blitzschlag oder Ähnliches natürlich zu Schaden kommt. Und dann ist es wichtig, eine Feuerrohbauversicherung zu haben. Deshalb fordern Banken das auch häufig und sagen, okay, wir vergeben kein Darlehen, wenn du keine Feuerrohbauversicherung hast. Also das gehört dann schon zusammen. und wird von vielen Banken gleichermaßen verlangt, auch wenn es jetzt keine Pflicht dazu gibt.
Also das heißt, ich schließe das ja dann auch relativ früh im Planungsprozess schon ab, ne? Weil wir haben ja aus den anderen Folgen gelernt, zum Bankberater oder Immobiliendarlehensvermittler geht man ja dann auch, klar, man hat ja vorher schon die Anfragen, was kann man sich budgetmäßig überhaupt leisten, aber wenn dann so ein Entwurf final ist und wir dann da die Kostenberechnung ermitteln, und die dann wirklich richtig die Baufinanzierung anfragen, das ist ja dann auch so dieser Step, wo man dann wirklich spätestens mal drüber nachdenken müsste, so, welches Versicherungspaket nehme ich dann jetzt? Kannst du mir nochmal oder unseren Hörerinnen nochmal kurz sagen, was so in der Bauherrenhaftpflichtversicherung versichert ist und in der Bauleistungsversicherung, also wo so die Unterschiede liegen?
Na klar, also grundsätzlich in der Bauherrenhaftpflicht, die Bauherrenhaftpflicht dient dazu, um Haftpflichtansprüche zu versichern, die sozusagen entstehen dadurch, dass man natürlich das neue Risiko Baustelle hat. Mhm. Das heißt, man hat zwar als Bauherr einen Architekten im besten Fall natürlich, der natürlich einem zur Seite steht, auch gut versichert sein sollte, aber als Bauherr selbst kann man natürlich auch zur Haftung herangezogen werden, einfach weil man dieses Risiko, was man sonst im Normalfall nicht hatte, quasi schafft mit der Baustelle. Und da sind, ich sag mal so, Schädenfälle wie Lärmbelästigung oder Baustellenzäune immer mal wieder ein Thema und daher auf jeden Fall ein Pflichtprogramm. Bei der Bauleistungsversicherung, da ist es in jedem Fall auch im eigenen Interesse des Bauherrn, denn er investiert natürlich viel Geld, um sein Bauvorhaben zu realisieren. Es ist aber natürlich auch viel in Bauleistung gesteckt, was auf der Baustelle auch nicht immer 24/7 beobachtet ist. Und leider passieren da viele unvorhergesehene Schäden und die Bauleistung kommt zu Schaden und keiner trägt es sonst, wenn man keine Bauleistung hat. Das fängt an bei einggebauten Leitungen, die gestohlen werden oder Beschädigungen durch Dritte, unvorhergesehene Schäden wie Witterung. Häufig sind es leider Diebstähle, die dann von eingebauten Teilen tatsächlich passieren. Oder was auch ein Schadenfall war, den wir einmal hatten, waren schon fest eingebaute, also es muss immer fest eingebaut schon sein in der Bauleistungsversicherung, fest eingebaute Wasserhähne, die sehr kostspielig waren.
Die ganzen Armaturen.
Genau, die ganzen Armaturen wurden noch besichtigt, also vor Abnahme, alles war schön, alles war gut. Und dann hat sie jemand, der sich nicht bekannt gegeben hat, halt gereinigt und dadurch sind sie beschädigt worden. Und gut, je nachdem, welches Mittel man dann dafür verwendet, ne, muss natürlich alles ausgetauscht werden.
Je nach Beschichtung.
Genau, richtig. Und schwierig ist es natürlich immer, wenn es keiner war. Und meistens ist es halt so auf der Baustelle, da
es war
sieht
auch
man
nie
sich.
Einer.
Nein, genau.
Nie. Ich habe noch nie einen Zettel gefunden mit ich war.
Freiwillige vor, nein. Sonst wäre es natürlich leicht. Im Prinzip hat ja auch jeder eine Versicherung, aber gerade da als Bauherr ist in der Bauleistung natürlich sein eigenes finanzielles Risiko, was er da hat und mit der Bauleistungsversicherung einfach umgehen kann. Ja. Und die Bauherrenhaftpflicht halt ebenso, einfach die Haftpflichtschäden können natürlich erheblicher sein und er kann sie sogar noch von der Steuer absetzen.
Ach, toll.
Genau. Deswegen sind die beiden mit der VR-Rohbau in Kombination schon ein Must-Have auf jeden Fall.
Was wir natürlich immer vom Bauablauf kennen, ist die Thematik, dass bevor jetzt mit Rohinstallation begonnen wird für Heizung, Sanitär und Elektro, weil da haben wir auch entsprechend Metalle, also da sind natürlich auch entsprechende Werte, die dann ins Haus kommen, dass da natürlich der Bau auch geschlossen sein muss. Das heißt, die Fenster müssen drin sein, ich muss eine abschließbare Bautür haben. Dass es halt, wenn jemand diebstahlmäßig, böse Menschen gibt es ja leider immer, einsteigt, dass es dann halt auch versichert ist. Ne? Weil wenn ich natürlich die Fenster oder ja den Bau nicht geschlossen habe, dann ist das auch ein bisschen schwierig.
Klar,
ne?
Absolut. Ja. Man hat ja auch immer so eine Sicherungspflicht und schaut da, ich sag mal, mit einem gesunden Auge drauf. Passiert natürlich leider immer dennoch und man kann natürlich nicht mehr tun, als das Ganze zu sichern und dicht zu halten. Aber wenn es denn doch entwendet wird, dann ist es natürlich super, wenn dann auch die Bauleistung greifen kann. Ne?
Ja. Es gibt natürlich auch immer so Horrorstories, gerade bei so Baugebieten, die irgendwie, was weiß ich, Ruhrgebiet, nahe Autobahn oder sowas sind, wo du halt dann auch irgendwie hörst, kurz vor Einzug, keine Ahnung, ob irgendwie wieder böse Menschen vorher einmal durchgefahren sind, brechen ein und nehme Armaturen ab, ne?
Genau.
So, und verscherbeln die. Ne? Also das sind natürlich immer so Fälle, will man nicht drüber nachdenken, aber irgendwie gibt es das dann doch immer mal wieder.
Absolut, passieren in der Praxis leider sehr häufig.
Ja.
Ausgebaute Heizkörper, das sind so die Standards leider.
Ja. Selbst Heizkörper, die trägst du ja auch nicht mal eben.
Nicht
ne?
mal eben eigentlich.
So eine Armatur geht ja noch.
Ja, sollte man meinen. Ja.
Oh Gott, wirklich schlimm. Ja, jetzt hast du ja gerade schon alles so aufgezählt oder schon mal so die wichtigsten Versicherungen aufgezählt, damit man jetzt wirklich einen guten Überblick hat und jetzt nicht bei verschiedenen Anbietern. Also es ist ja immer schöner, dass man einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin hat für die ganzen Themen. Da hattest du mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr von der AIA so eine, ja, ich nenne es mal All-Inclusive-Lösung quasi habt.
Ja, also es gibt natürlich für Bauherren immer Optimierungsmöglichkeiten, wenn man an den Versicherungsschutz denkt. Da ist im Zusammenhang mit der Euroma-Versicherung das Produkt Multi-Risk-Versicherung entstanden. Es gibt bei mehreren Versicherungen bereits so Baukombi-Versicherungen, die wir immer gerne anbieten. Die sichern, ich sag mal, alle am Bau Beteiligten ab. Ne? Bei den Versicherungen gibt es da häufig Grenzen bzw. Minimum-Bausummen, für die das realisierbar ist. Mit der Multi-Risk-Versicherung ist das auch für kleinere Projekte, also normale Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser, auch schon möglich. Und diese sichert die Bauherren Haftpflichtversicherung, die wir gerade angesprochen haben, die Bauleistungsversicherung, aber auch die Berufshaftpflichtversicherung, genau, der Architekten, der Fachplaner, ne, die sind quasi alle dort mitversichert. Und auch, damit wirklich keine Lücke entsteht, die Betriebshaftpflichtversicherung aller Ausführenden. Genau, das macht den immensen Vorteil. Häufig wird das Produkt auch von Menschen, die häufiger bauen, schneller erkannt als Riesenvorteil, weil wenn es zu einem Schadenfall kommt, wird nicht lange geprüft, wer hat das Ganze jetzt zu verschulden oder es müssen Gutachten, Gegengutachten, lange Gerichtsprozesse laufen, um zu schauen, war es jetzt ein Ausführender, war es der Fehler eines Fachplaners, des Architekten. Das Ganze wird dann, ich sag mal, einfach festgestellt und dann als Schaden sozusagen durch die Multi-Risk-Bauversicherung entrichtet werden können oder diese Baukombi-Versicherung.
Gut. Also das heißt einmal für normale Endverbraucher, also jetzt so klassische Bauherren von ein- oder zwei Familienhäusern, aber auch wahrscheinlich für Bauträger dann interessant, oder?
Genau, absolut. Also Bauträger sind da auch, ich sag mal, die die Interessenten oder Kunden, die davon häufiger Nutzen machen, weil sie es einfach die Probleme häufiger erleben und kennen.
Ja. Ja.
Und wenn man das Ganze jetzt nicht als Bauträger, sondern als Bauherr abschließt, dann sollte es auch eigentlich den Vorteil haben, dass die Kosten als Bauherr sozusagen wegfallen und man das Ganze als Architekt begleitend in der Ausschreibung umverteilen kann.
Ach so, ne? Dass man es umlegt. Genau,
genau.
Das kenne ich auch, dass man dann, was weiß ich, zum Beispiel 0,4% oder so bei jedem Gewerk dann quasi von der geprüften Schlussrechnungssumme nochmal abzieht. Also so diese Praxis kenne ich dann auch immer.
Genau, das kann man dann entsprechend umverteilen. Mhm. Das heißt, auch der Bauherr hätte da keine Kosten und würde das Ganze theoretisch, ist zwar der Versicherungsnehmer immer der Bauherr, aber wenn er begleitet wird durch den Architekten, kann er das schon clever umlegen auf die jeweiligen Beteiligten.
Ja. Klar, und dann habe ich natürlich ein schönes, komplettes Paket, habe halt einen Ansprechpartner, der das dann für mich alles lösen kann und habe halt wirklich dann die Sicherheit, dass es komplett versichert ist, weil ja, selbst wenn du alles bestmöglich durchdenkst und auch gute Fachhandwerker hast, es ist halt immer noch, ja, das Leben ist Leben, ne?
Absolut,
es kann immer irgendwas noch passieren.
Genau.
Und ehe man dann da die Streitereien hat oder hinterher auf einmal irgendwie auffällt, oh, bei einem fehlt irgendeine Versicherung oder keine Ahnung was, das, da wird es ja auch nicht drauf hängen bleiben. Ne?
Absolut. Das Schlimmste, was ja passieren kann, ist ein Baustopp. Der kostet alle Beteiligten Geld.
Ja.
Gerade wenn natürlich Banken dahinter stehen mit Darlehen, das ist natürlich alles geplant. es funktioniert sofort Plan und nicht, wenn das Ganze erstmal brach liegen muss. Ne? Von daher ist es schon Gold wert, wenn man dann eine solche Versicherung hat, die sagt, okay, wir prüfen jetzt hier nicht lange oder müssen uns lange vor Gericht streiten, sondern es kann direkt weitergehen. Ne?
Und die Policenhöhe, orientiert sich das so an dem Bauvolumen oder woran messt ihr das dann?
Genau, das wird immer anhand der Bausumme entsprechend ermittelt. Also wir als Makler würden dann einfach schauen, je nachdem, wo fragen wir an, was für ein Projekt ist das, wie groß ist das. Danach schauen wir schon so ein bisschen, bei welcher Versicherung fragt man an. Und letzten Endes schauen die sich natürlich die Bausumme an, das Bauvolumen, was ist das für ein Projekt, und danach ermitteln die dann auch die Prämie.
Okay. Ne? Ja.
Genau. Es ist natürlich, ich sag mal, von der Prämie her eine andere Summe als jetzt eine einfache Bauherrenhaftpflicht- und Bauleistungsversicherung, aber der Schutz ist natürlich auch ein ganz anderer. Ne?
Ja. Das hört sich schön an.
Ja.
Das werde ich doch mal dem einen oder anderen empfehlen.
Das ist schön.
Genau. Ja, dann haben wir jetzt viel über Neubau gesprochen. Mhm. Und jetzt rutschen wir mal ein paar Jahrzehnte weiter, wenn unser Häuschen ein bisschen älter geworden ist und wir sanieren müssen oder wir eine Umbauplanung machen möchten, weil sich Bedarfe vielleicht geändert haben. Und genau, da muss man halt auch so ein bisschen drauf achten, was sich jetzt so bei den Versicherungen ändern kann. Jetzt hatte ich das ja angesprochen, Umbau, Modernisierung, Erweiterung. Wie gehe ich jetzt mit meinen Versicherungen um, die ich eigentlich schon für das Gebäude habe? Weil manchmal habe ich ja auf einmal mehr Quadratmeter, manchmal weniger.
Genau, also das muss natürlich immer angepasst werden. Ich empfehle da immer, also am besten hat man natürlich einen guten Ansprechpartner, wenn man einen Makler hat, umso besser. Ansonsten auch die Versicherung direkt einmal kurz ansprechen. Denn erstmal ist es wichtig, vor diesen ganzen Maßnahmen auch einfach mal zu klären, was für ein neues Risiko habe ich denn vielleicht, was man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat, sondern einfach mal fragt, wo sind jetzt meine neuen Risiken, die durch den Umbau entstehen. Da gibt es zum Beispiel den Fallstrick, gerade in der Wohngebäudeversicherung muss man in jedem Fall immer den Umbau der Wohngebäudeversicherung melden, um da seinen Versicherungsschutz auch nicht zu gefährden, was gerade die Gefahr Feuer auch angeht. Mhm. Ne? Und da ist es besonders wichtig, wenn man einfach mal kurz vorher auf seinen Makler zugeht und schaut, was brauche ich denn jetzt und was ändert sich an meinem Bedarf? Ne? Da ist das, wie du gerade schon gesagt hast, die Versicherungssummen ändern sich. Man hat natürlich vielleicht eine andere Qualität dann auch im umgebauten Gebäude, mehr Quadratmeter. Das heißt, man muss schauen, wie passen wir die Wohngebäude an, wie passen wir die Hausratversicherung an und was gibt es sonst für Möglichkeiten, beispielsweise Bauherrenhaftpflichtversicherung, ist für den Umbau vielleicht schon in der Privathaftpflichtversicherung integriert. Da ist es immer gut, dass jemand einfach so den Überblick hat und schaut, was passen wir an und was reicht so noch aus.
Als Beispiel fällt mir da sofort wieder True Crime ein. Bauen im Bestand. Das ist ja dann auch so dieser Klassiker, ne? Wenn einfach irgendwie illegal die Dachgeschosse ausgebaut worden sind zu Wohnraum. Das ist natürlich auch so eine Thematik, wenn das nicht nachlegalisiert ist und da passiert ein Schaden oder ein Brand. Das ist natürlich auch, wo man so einen Versicherungsschutz dann verlieren kann, weil man es halt gar nicht angemeldet hat, dass da oben ja nochmal Werte sind, ne?
Absolut.
Und eine Baukubatur quasi ausgebaut worden ist. Ne?
Genau, es wird ja auch von den Gebäudeversicherungen immer mit abgefragt, hat man ein ausgebautes Dachgeschoss, was wohnraumlich genutzt wird, das zählt natürlich alles dazu und im schlimmsten Fall hat man eine zu geringe Versicherungssumme, die in jedem Schadenfall dann auch gekürzt wird im schlimmsten Fall. Ne? Also da ist es immer wichtig, wann immer man aktiv wird, auch einfach mal kurz zum Hörer zu greifen und ja, seinen Versicherungsspezialisten anzurufen und das anzupassen. Ne?
Ja. Ich merke schon, mein Team am Tisch wird größer, nachdem Bauherr und ich da dran sitzen und die Immobiliendarlehensvermittlung rückt auch die Versicherung mit an den Tisch vor Maßnahmenbeginn, dass man da den Bauherrn auch wirklich einmal diesen Hinweis gibt, so wenn natürlich so klar ist, was bauen wir jetzt um, jetzt nicht sofort nach dem Erstgespräch vom Architekten, weil erstmal muss ja klar werden auch, okay, wie viel Quadratmeter gibt es mehr oder was wird eventuell weniger.
Ja.
Gibt ja auch Fälle, wo irgendwie illegal vier Wohneinheiten ausgebaut worden sind und man reduziert die auf drei runter, weil man den Bauherrn erstmal sagt, jetzt habt ihr hier aber Schallschutz und brandschutztechnisch wird das hier alles gerade ganz spannend. Das sind natürlich dann alles so Dinge, wo man dann einfach da sauber auch einfach mal wieder miteinander sprechen sollte und jetzt halt auch nicht aussitzen, ne? Mhm. So nach dem Motto, naja, passiert ja nichts und so. Also wir reden ja jetzt auch nicht über Unsummen bei diesen Versicherungspolicen. Mhm. Schlimm wird's halt, wenn was passiert und ich stehe dann da.
Absolut. So. Vor allem, ich sehe mich auch immer eher dann als Begleitung für meine Kunden letzten Endes. Man kommuniziert ja auf Augenhöhe, schaut einfach, was ist aktuell, was passiert gerade vielleicht bei mir Neues, so wie wir beim Thema Bauleistung waren, das gilt ja nicht nur für Neubau, kann man auch für den Umbau nehmen. Wie sieht es mit meiner Altbausubstanz aus? Das sind ja vielleicht häufig auch Risiken, die man natürlich als Bauherr nicht immer direkt auf dem Schirm hat oder wo man einfach sagt, okay, da sprechen wir mal miteinander und schauen, was ist denn wirklich jetzt gerade wichtig für mich, worauf sollte ich achten und ja, dass man da einfach gemeinsam dran arbeitet, dass das alles wieder glatt gezogen wird und man wieder ruhigen Gewissens und auch vollständig abgesichert ist. Ne?
Gibt es da irgendwie so typische Fehler, die so Eigentümer machen?
Ja, also der typischste Fehler, wie du ihn schon erläutert hast, nicht anzusprechen. Also ich sage, aussitzen, genau. Ich sage auch immer, nur sprechenden Menschen kann man helfen.
Ja, das stimmt.
Genau. Und ich, wie gesagt, ich kommuniziere da immer einfach gerne, dass man einfach offen drüber spricht, was hat sich geändert, wie sieht der Bedarf aus und wo sind die Fallstricke. Ne, da nur so kann man ja auch ja, das Risiko erkennen. Und natürlich kann man für sich auch entscheiden, das möchte ich oder das möchte ich nicht oder das Risiko trage ich gerne selbst. Aber wenigstens zu hören, was ist möglich und ja, wo sind vor allem auch meine Lücken, wenn ich gewisse Sachen nicht anpasse, das ist ja vielen dann auch nicht bewusst, ne? Ja. Sodass sie dann unterversichert oder mit ganz veralteten Bedingungen noch abgesichert sind, dass man da einfach mal gerade bei so einem Anlassumbau das Ganze nochmal aufrollt und einfach alles wieder gerade zieht sozusagen. Ja.
Ich kann mir auch gut vorstellen, weil ich kenne es auch so aus meinem normalen Alltag, man ist ja auch schnell so Overload mit allem, ne? So Mental Load, ne? Was du alles für To-Dos und Themen hast. Also da könnte ich mir auch gut vorstellen, gerade auch wenn du jetzt umbaust, neu baust, du hast ja mit so viel Dönekes zu tun, du musst so viele Entscheidungen treffen. Ja. Deswegen ist das wirklich schon wichtig, dass wir, weil wir ja auch als Architekten und Architektinnen die Bauherrschaft an der Hand nehmen, dass man da wirklich auch so einen Leitfaden und, also klar, ich kann ja jetzt nicht, also ich darf ja auch keine Rechtsberatung machen und ich bin jetzt auch keine Fachfrau für Versicherung, aber dass man natürlich dann trotzdem so im Hinterkopf hat, so jetzt einmal bitte die Bauherren darauf hinweisen, so Achtung, bitte schaut, wie sieht es mit eurem Versicherungsschutz aus.
Absolut, ne? Ich meine, es ist ja in gewisser Weise dann eure Pflicht, das zu informieren. Ich sehe das dann immer als
wir sind ja immer mit einem Bein
immer leider mit drin. Berufsrisiko. Ja, aber ich sehe das immer so, bei uns ist das so, wir als Makler sind ja spezialisiert auf diese Berufsgruppe. Das heißt, wir arbeiten immer eng mit euch als Architekten und Ingenieuren zusammen, in diesem Zuge auch mit den Bauherren. Und da ist es immer super, wenn man einfach da alles, was man abgeben kann, auch dann an seinen Makler oder gegebenenfalls an die Versicherung direkt halt, wenn man keinen Makler hat, abgibt, sodass man sich wirklich um sein Metier kümmern kann und gar nicht zu viel oder zu intensiv ins Detail einsteigen muss. Dafür hat man ja dann die Fachprofis, die dann sich um die Versicherung kümmern und man kann selbst sich wieder fokussieren. Ja.
Stimmt das, dass die Policen sich auch an der Bauweise orientieren, ob es jetzt ein Massivbau oder Holzrahmenbau oder Fachwerk oder ähnliches ist? Ja, ne?
Ja, das ist in der Wohngebäudeversicherung so und wird natürlich auch mit abgefragt und auch wenn man gerade an Bauleistungsversicherung mit Absicherung der Altbausubstanz denkt, das sind alles so Themen, die da schon deutlich mit einspielen, die man mit angeben muss, weil das natürlich auch alles unterschiedliche Risiken mit sich bringt. Da hat jeder Versicherer seine eigenen natürlich Erfahrungen auch und dementsprechend Tarifierungen, das spielt dann schon mit einer Rolle, ja.
Ah ja. Tarifierung, auch interessant ist, weil habe ich noch nie drüber nachgedacht. Tarifierung.
Genau, also ist ja jeder, wird ja individuell als Risiko dann eingestuft, jedes Gebäude.
Ja, jeder Mensch ist ein Risiko, dann gebe ich das unterschreibe ich dir sofort. Die einen mehr, die anderen
die anderen weniger. Aber ja, so kannst du es auch adaptieren für die Gebäude. Ja. Das ist natürlich so. Ne? Natürlich hat jetzt ein Holzhaus ein anderes Risiko als ein massiv gebautes Haus und das wird natürlich entsprechend mit tarifiert.
Genau. Ja. Ja, wenn ich jetzt einfach nur ganz schlicht Hauseigentümer bin, ne? Also ich, wie wir jetzt, wir wohnen in einem Bestandsgebäude, was wir vor ein paar Jahren gekauft haben. Ja, welche Versicherungen sind denn da unerlässlich?
Ja, also da sind wir eigentlich so ein bisschen im Zusammenspiel mit den vorherigen Themen, auch natürlich vor allem bei der Wohngebäudeversicherung, bei der Hausratversicherung, bei der Haus- und Grundbesitzer-Eigentümer-Haftpflichtversicherung, das ist natürlich auch wichtig.
Das und ist doch dieses so, falls sich einer irgendwie, wenn es glatt ist, bei uns auf dem Bürgersteig aufs Böbürchen setzt.
Genau,
ne?
Richtig. Man muss immer schauen, es gibt gute Privathaftpflichtkombinationen, wie das wo mit drin abgesichert ist oder ob es extra abgesichert wird. Ne? Da gibt es natürlich verschiedene Haftpflichtbereiche an Öltanks oder ähnliches. Ne? Da muss man natürlich nochmal so ein Augenmerk drauf werfen. Aber wenn man das Haus selbst bewohnt, ja, dann sollte man vielleicht auch nochmal natürlich über einen Rechtsschutz nachdenken, falls es zu Streitigkeiten kommt oder Ähnlichem. Das ist dann aber auch vor allem im Hinblick auf vermietenden Immobilien wichtig, dass man da eine gute Rechtsschutzversicherung hat.
Stimmt,
als Vermieter.
Das, genau, das ist ja bei einem Familienhaus, ist es ja eigentlich schon fast Peng, aber jetzt so mit Mieter, weil klar, man hat dann klar, auch oft Glück, aber wenn du einmal irgendwie den falschen Mieter da drin hast und da geht's ab, das können ja auch ganz schöne Kosten dann
Absolut.
Sein.
Absolut. Also das empfehle ich jedem, der vermietet, sich da gut abzusichern. Genau. Und da eine anständige Rechtsschutzversicherung mit dem Vermieterrechtsschutz. Das muss man meistens individuell natürlich, je nachdem, wie viele Einheiten man vermietet hat, kostet das natürlich auch einen entsprechenden Beitrag. Aber der steht nicht im Verhältnis zu dem, was es wirklich kostet, wenn man sich leider mit den Mietern auseinandersetzen muss rechtlich. Ne?
Ja, gut. Also das ist dann schon mal wichtig, wenn ich jetzt Vermieter bin. Wenn ich jetzt einfach, also wenn die Wohnung nicht mein Eigentum ist und ich Mieter bin, dann Hausratversicherung natürlich, ne? Logischerweise.
Genau. Gleiches auch für Mieter empfehle ich dann immer die Rechtsschutz, weil die Streitigkeiten mit dem Vermieter sind ja keine Einbahnstraße. Ne?
Genau.
Da gibt es natürlich aber auch noch weitere Themen, wie dann hat man natürlich Nebenkostenabrechnungen. Ne? Das ist dann häufig so ein Thema, wo dann die Rechtsschutz auch mal mit einspielt. Und natürlich auch im besten Fall eine gute Privathaftpflichtversicherung, wo man mal einen Schlüsselverlust mit drin hat. Das ist dann
als Mieter
ganz
toll.
Toll, ja.
Ganz toll.
Könnte kostspielig sein.
Genau, dann könnte so ein Jahresurlaub in eine Schließanlage umgewandelt werden.
Also da sollte man schon drauf achten und wirklich auch mal einfach ins Kleingedruckte schauen oder den Makler da reinschauen lassen. Wie sieht es denn aus mit den Deckungssummen oder was gibt es da für Sublimits, dass es Grenzen gibt hinsichtlich der Erstattung für Schließungsanlagen oder Ähnlichem?
Ja. Wir haben das auch bei, also wir sind ja auch Vermieter, wir haben ja in unserem denkmalgeschützten Haus auch zwei Parteien drin, noch zur Miete. Und das war nämlich bei uns auch damals Thema, wo wir auch gesagt haben, uns ist auch wichtig, dass eine gescheite Privathaftpflicht mit dabei ist, weil wir halt innen auch denkmalgeschützte Bauteile haben. Weil klar, jetzt haben wir Glück, aber man guckt ja den Leuten auch nur vom Kopf, weil man hatte natürlich vorher auch Angst, was ist, wenn da einer kein Gefühl für hat oder zerdonnert uns die Sockellasten und Türen von 1862. Ne? Ja. Ist dann auch nicht so pralle. Weil das sind natürlich dann auch so ganz andere Kosten, die da kommen können, als wenn du jetzt so eine 0815-Bude hast. Ne?
Absolut. Ich meine, letzten Endes als Vermieter, man steckt ja nie da drin. Man schaut natürlich immer nur den Menschen vor den Kopf und geht ja selten mit dem Gefühl herein, das wird einen Rechtsstreit geben. Aber
will man eigentlich
will man nicht.
Nicht. Genau.
Es passiert aber natürlich sehr, sehr häufig. Ne? Deswegen sind natürlich gerade so Vorsorgen, wie du es dann betrieben hast, sich eine Privathaftpflichtversicherung nachweisen zu lassen, schon sehr clever. Ne? Das auf jeden Fall.
Ja. Nochmal zurück Richtung Wohngebäudeversicherung. Und es ist ja auch immer so ein bisschen unterschiedlich, in welcher Region lebe ich, was so Elementarschäden angeht. Ne? Starkregen, Hochwasser, haben wir ja jetzt in den letzten Jahren ganz schlimme Ereignisse so mitgekriegt. Das sind auch inzwischen wirklich sehr wichtige Versicherungen, an die man auch denken muss. Ich meine, das gab es irgendwie immer, aber es wird halt auch klimawandelmäßig natürlich schlimmer, ne? Dass diese Wetterextreme einfach auftauchen. Ne?
Ja. Also ich bin schon froh, dass das die Menschen, also nicht, dass das passiert ist, um Gottes Willen, aber es hat die Menschen mehr sensibilisiert. Ne? Es war früher immer so, wenn man eine Wohngebäudeversicherung, würde ich niemals ohne Elementarschäden anbieten, immer mit. Es gibt natürlich viele Interessenten, die dann sagen, nee, das brauche ich nicht, bei mir passiert hier nie etwas. Aber das, gerade das ist natürlich das Risiko. Ne? Also wenn denn mal was passiert, gerade im Hinblick auf die Elementarschäden, dann kann es natürlich auch die Existenz einfach bedrohen. Und das sollte man wirklich in der heutigen Zeit einfach auch wirklich gut absichern. Ne? Das geht mit relativ einfach natürlich mit der Wohngebäude inklusive Elementarschadendeckung. einfach mal nachhören bei dem Makler oder bei der Versicherung, ist das mit integriert oder nicht? Und wenn nicht, dann sollte man das schon nachrüsten. Einfach der Schutz, der dahinter steckt, im Worst Case schon riesig ist. Ne?
Ja, ja. Und dann ist das, glaube ich, habe ich das richtig verstanden? Das ist doch auch immer ein Unterschied, ob ich jetzt einen Wasserschaden habe über Starkregen oder ob mir ein Rohr geplatzt ist, ne? Eine Leitung im Haus. Ne?
Genau, also es sind unterschiedliche Risiken. Man hat ja in der Wohngebäude, ich sag mal, Hauptrisiken abgesichert und Leitungswasserschäden zählt dann ganz normal zu. Das heißt, das geplatzte Rohr wäre ein ganz normaler Wohngebäudeschaden, der auch abgedeckt wäre, wenn man jetzt keine Elementarschadendeckung hat. So ein Hochwasser hingegen, wo der Keller gegebenenfalls vollläuft oder Schäden durch, ja, also das sind ja gigantische Schäden, die da auch passiert sind, beispielsweise im Ahrtal, ja. Dann ist natürlich direkt da die ganze, das ganze Wohngebäude hinfällig, der ganze Hausrat weg. Mhm. Da sollte man natürlich dann entsprechend auch für eine Elementarschadendeckung vorgesorgt haben. Da hilft die normale Wohngebäude ohne Elementarschäden leider nicht mehr weiter.
Okay, ja. Muss man natürlich auch je nach Region dann halt auch einfach so schauen, wo was halt, klar, wenn ich jetzt mitten oben auf dem Berg wohne, ist eher unwahrscheinlich, dass ich mit Hochwasser zu kämpfen habe, aber ich kann halt dadurch auch über Wind, Starkregen, Sturm, ne? Kann mich dann trotzdem auch irgendwie treffen. Ne?
Ja, ich sag mal so, es ist auch so, von den Versicherungen wird das natürlich auch, wie wir wieder beim Thema Tarifierung sind, ne? Berücksichtigt. Das heißt, Menschen, die in Risikogebieten leben, zahlen natürlich deutlich mehr für eine Elementarschadendeckung, weil natürlich auch den Versicherern bewusst ist, dass das Risiko in diesen Gebieten höher ist als in anderen Gebieten, wenn man auf einem Berg lebt, wo so etwas aus der Statistik heraus nicht passiert. Ja. Aber jede Statistik schützt einen natürlich nicht für den Fall der Fälle. Ja. Ne? Und dafür sind die Prämien natürlich auch niedriger und besser zu verkraften, sodass man vielleicht sagt, für den Fall, dass in den unkalkulierbaren Zeiten, was da passieren kann mit der Witterung, sollte das dann auf jeden Fall nicht daran gespart werden. Ja. Ja.
Jetzt habe ich gerade Berge gesagt und denke dabei halt so an unser Sauerland mit Hügeln und oben auf der Bergkuppe. Mhm. Klar, Berge ist jetzt auch natürlich in letzter Zeit heikles Thema, Bergrutsche, kann halt auch immer alles passieren. Mhm. Ja, es ist irgendwie schon krass, wenn man halt mal so überlegt, dass da viel so Sachen einfach zunehmen und man irgendwie auch schauen muss, wie kriegen wir unsere Gebäude klimaresilienter gebaut. Das, also klimaresilient heißt ja, dass die diese schlimmeren Wetterverhältnisse, Witterungsbedingungen aushalten und sich quasi wieder erholen. Ne? Mhm. Also, dass man dadurch halt wirklich eine gesunde, wertige Bausubstanz hat. Mhm. Aber ja, je schlimmer es ist, kannst du dich halt auch nicht bei allem dann irgendwie vorher, das heißt absichern. Aber es gibt halt dann immer mal so extreme Ausnahmeerscheinungen, wenn man dann doch irgendwie Glück hat, dass man da die entsprechende Versicherung im Hintergrund hat, dann weiß man das erstmal so zu schätzen.
Absolut, ja. Das ist immer eine Abwägungssache. Ne?
Ja. Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich schon angeteasert habe. Was ja auch der Grund war, wieso wir zusammengekommen sind.
Wie wir uns freundlich, fröhlicherweise oder glücklicherweise zum kennengelernt haben.
Genau, und zum Glück erstmal, dass noch nichts Schlimmes passiert ist. Wir tauchen jetzt mal in das Thema ein: Berufshaftpflicht, Architektenhaftung. Also bei uns Architekturschaffenden ist es so, wenn wir in der Kammer halt auch eingetragen sind, was ja auch Grundvoraussetzung ist, dass wir Bauanträge einreichen dürfen, können, müssen, dürfen, dass wir natürlich auch entsprechende Berufshaftpflichtversicherungen vorweisen mit Mindestdeckungssummen. Und da hatten wir uns halt damals, weil ich halt immer so wusste, wo ich damals noch angestellt war, die sind bei der AIA und mein Papa kommt ja auch aus der Baubranche und so, ne? Von daher war mir das auch schon immer ein Begriff und so hattest du mich ja dann auch beraten, dass ich halt dann wusste, okay, wie berechnen wir jetzt den Beitrag, was ist wichtig, Honorarrechtsschutz haben wir ja dann auch noch mit drin gehabt. Ja, jetzt spiele ich mal den Ball zu dir. Warum ist denn die Berufshaftpflicht für uns so unverzichtbar? Vielleicht kommen gleich auch noch Anekdoten.
Ja, gerne. Ja. Also grundsätzlich, du hattest es ja schon angesprochen, klar, es ist eine Pflichtversicherung. Das ist auch gut so, weil man einfach ein gewisses Berufsrisiko mit sich trägt. Und gerade als Architekt ist man wirklich einfach einmal immer mit einem Bein mittendrin. Ja. Gleiches gilt auch für die Ingenieure, nicht anders. Jeder gute Baujurist weiß, da sind Berufshaftpflichtversicherungen und weiß auch, wie man natürlich gegebenenfalls da den Architekten oder Ingenieur auch mit zur Haftung heranziehen muss, weil die natürlich immer die Bauherren als vorderste Person haben, die sozusagen geschützt werden soll. Mhm. Ne? Für die Architekten und Ingenieure bedeutet das einfach wirklich Existenz. Mhm. Ne? Also es sind Versicherungen, die auf jeden Fall die Existenz sichern und im schlimmsten Fall, wenn man keine ausreichenden Deckungssummen auch hat, wo es meiner Meinung nach auch wirklich dann auf die Beratung ankommt, dass man auch immer regelmäßig schaut, wie hat sich der Bedarf vielleicht geändert, gibt es projektbezogen vielleicht auch mal einen anderen Bedarf, dass man da die Höhen entsprechend absichert, sodass es nicht ein Problem wird finanziell für einen selbst oder für die Erben später.
Und bei den, weil du das gerade angesprochen hattest, projektbezogen, weil es kann natürlich sein, wenn ich jetzt ein großes Büro bin und richtig diese fetten Bauvolumen, die richtig großen Dinger baue, dann sind natürlich da auch die, klar, da reden wir ja über ganz andere Summen, wo man dann zur Haftung gezogen wird. Ne? Also das heißt, da sind natürlich die Berufshaftpflichtversicherungen auch entsprechend oben. Ne?
Absolut.
Und die Beiträge. Ne?
Ja, also das sehe ich natürlich dann auch immer in meiner Pflicht, meine Kunden so zu beraten. Also es fing so schön wie mit dir an, mit den Existenzgründern. Ja. Die Büros wachsen, der Bedarf wächst, die Risiken wachsen. Ne? Mhm. Das ist tatsächlich so. Man kann natürlich da nicht immer mit den Pflichtversicherungssummen stehen bleiben, sondern muss wirklich schauen, wie sieht das aus. Und da ist es auch mal ganz normal, dass man 5 oder 10 Millionen Euro an Deckungssumme absichern muss. Man schaut dann natürlich... Ja, das ist krass. Ja, das ist natürlich, wenn du an so Großprojekte denkst.
Noch nicht.
Genau. Also wenn man an Großprojekte denkt, ist das halt ganz normal. Denn da sind auch einfach andere Risiken hinter. Man schaut dann natürlich als Beraterin auch auf die Selbstbeteiligung, dass man das Ganze einfach auch wirtschaftlich für die Kunden hält. Da gibt es dann natürlich auch Mittel und Wege, um das mit im Blick zu haben. Aber ist wirklich finanziell, existenziell sehr wichtig für die Berufsgruppe, ja.
Was ist typischerweise dann so bei uns abgesichert?
Also das ist auch sehr individuell. Ich sag mal, grundsätzlich kann man sagen, alles, was dem Berufsbild entsprechend ist, an Leistungspflichten, die daraus entstehen, ist der freiberuflichen oder selbstständigen Tätigkeit. Es ist natürlich immer sehr individuell. Natürlich, wenn man jetzt als Architektin tätig ist, dann hat man gemäß der HOAI auch alle Leistungsphasen mit abgesichert. Mhm. Ich bespreche das immer ganz individuell auch mit den Kunden, was für Leistungen sie denn erbringen. Kommt da noch Energieberatung hinzu?
Genau, zum Beispiel. Das haben wir auch mit drin.
Genau. Aber manchmal sind es auch ganz individuelle Leistungen, die die Kunden oder Interessenten erbringen möchten. Und das muss einfach alles mal offengelegt werden, besprochen werden und sollte dann als Berufsbild oder Leistungsbild erfasst werden. Und dann kann man auch im Rahmen seines Berufsbildes tätig sein, soll man ja auch. Und diese Leistungspflichten, die daraus entstehen, die sind dann auch entsprechend mit der Berufshaftpflicht abgedeckt.
Mhm. Ja, und man hat ja immer so diese, also jetzt, wenn ein Handwerker tätig wird, sind das ja dann auch immer so Gewährleistungen von 5 Jahren. Mhm. Aber ich habe halt auch schon mal so rausgehört, bei uns Architekten kann das auch stellenweise sogar noch länger, ne, sein, wenn es jetzt krasse Planungsfehler sind oder irgendwie was hinter einem Bauantrag nicht richtig war, was erst später auffällt. Also da gibt es ja immer so ein paar Horrorstories in den üblichen Nachrichtenkanälen und sowas.
Genau. Ja, also ich sag mal, grundsätzlich ist das ja so, dass Architekten 5 Jahre haften entsprechend. Mhm. Es kommt aber immer darauf an, wann war denn die Abnahme der Architektenleistung?
Ja.
Und da ist man schon beim Thema, was in der Praxis sehr wenig bis selten bis nie passiert, dass zwar die Bauleistung abgenommen wird, aber die Architektenleistung nicht. Das ist, ich sag mal, bis Leistungsphase 8. Ist das ein Thema, dass man sagt, okay, ab Abnahme der Architektenleistungen beginnt dann die Haftung von 5 Jahren. Wenn man das Ganze nicht gemacht hat, dann ja, wird das vor Gericht anhand von Indizien festgelegt werden müssen. Mhm. Und das kann natürlich noch schon mal einiges dann nach hinten verschieben. Mhm. Bei der Leistungsphase 9 ist es natürlich auch noch mal so ein ganz anderes Thema. Die geht ja per se schon mal länger.
Das heißt, Objektbetreuung ist
genau,
das.
Genau, ne? Richtig.
Das, was wir eigentlich immer nie machen wollen.
Ja.
Weil man eigentlich nach der 8 auch noch diese 5 Jahre quasi
hat. Genau. Also wenn man das macht, ich empfehle da auch immer, das entweder vertraglich getrennt zu vereinbaren oder auch eine Teilabnahme dann nach der 8 zu machen, weil die Leistungsphase 9 beginnt ja dann erst nach 4, 4,5, 5 Jahren. Mhm. Und dann würde ab dem Zeitpunkt auch erst die 5-jährige Nachhaftung beginnen, sodass man dann, ja, teilweise auch mal 10 Jahre lang, also nicht die Nachhaftung, die Haftung, ne? Dass man 10 Jahre haften könnte, was natürlich eine lange Zeit ist.
Ja.
Deliktische Haftung, also das heißt, wenn jetzt Personen beispielsweise zum Schaden kommen, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Okay. Da ist die Haftung nicht auf 5 Jahre begrenzt. Mhm. Das heißt, das ist so ein Thema, konkretes Schadenbeispiel, Fluchtfenster zu klein geplant. Ne? So, das kommt natürlich jetzt nicht im Laufe der nächsten 1-2 Jahre dann vielleicht raus, aber im Schadenfall, wie es schon passiert ist, dann leider vielleicht 15 Jahre später, wenn das denn mal brennt, erforderlich wäre. Und dann sind das natürlich Personenschäden, die da zum Tragen kommen, von denen kann man sich natürlich nicht außen vor nehmen. Ne?
Ja.
Dann ist es immer wichtig, dass man natürlich eine Versicherung hat, die eine lange bzw. unbegrenzte Nachhaftung im besten Fall hat. Wo wir beim Thema wären, also das ist ein Unterschied Haftung, wie ihr gerichtlich oder vor Gericht haften würdet, zur Haftung herangezogen werden könnt. Und wenn ihr die unbegrenzte Nachhaftung in der Versicherung mit integriert habt, dann wären solche Fälle wenigstens auch für die Personenschäden mit abgedeckt.
Ja. Ist es denn jetzt so, ich mache ja als Architekt oder wer Architektur schafft, dann mache ja nicht immer unbedingt alle 8 Leistungsphasen, also nochmal zur Erklärung. Es gibt halt dann die Planungsphase mit Bauantrag, dann Ausführungspläne. Das sind ja die Pläne, wonach gebaut wird, weil auch nochmal hier kleiner Hinweis, mit Bauantragsplänen kannst du nicht bauen. Das ist wie ein Auto ohne Reifen. Für alle, die immer meinen, sie können sich dieses nochmal wieder sparen. Angebote reinholen, Bauleitung. Also das ist jetzt so ganz einfach gegriffen, unsere Leistungspakete. So, und einige machen ja auch wirklich dann nur bis Phase 4, also Bauantrag, und dann ist Schluss. Also empfiehlst du, dass man das quasi auch einmal abnehmen lässt, dass man sagt, so jetzt, wir haben die Genehmigung bekommen, somit ist jetzt meine Leistung quasi erledigt.
Vollendet.
Genau, weil ich weiß zum Beispiel, dass in den Architektenverträgen von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen ist immer ein Abnahmeprotokoll mit drin von unseren Architekturleistungen.
Genau, das ist nämlich wichtig, dass man das auch wirklich mit berücksichtigt, einfach für den eigenen Beginn der Haftung. Dann weiß man, ab diesem Datum kann das Ganze beginnen und man muss sich später nicht mehr auf Indizien verlassen und schiebt einfach nur gegebenenfalls um Jahre die Haftung entsprechend nach hinten. Ne? Von daher, das lohnt sich immer. Es ist ja nur ein kleiner 1-2 Zeiler im schlimmsten Fall oder einfach kurz eine gemeinsame Abnahme, die dann aber wertvolle Jahre einfach dann auch nimmt.
Ne? Ja, das ist jetzt auch nochmal so ein Hinweis an die Bauherrschaft. Also wir haben ja eine Honorarordnung, wo die uns so Orientierung halt bietet. Da haben sich natürlich auch über die Jahre schlaue Leute aus der Branche Gedanken gemacht, wieso welche Leistungsphase wie bepreist werden sollte. Und da sind auch einige halt schon so ein bisschen hin und her gerissen. Die wird auch, glaube ich, jetzt überarbeitet, dass die nochmal erhöht wird, weil ich mich auch immer frage, alle, die unterhalb der HWI anbieten, Dumpingpreise, wie die das hinkriegen. So, das hat halt auch seinen Sinn und Zweck, wieso wir entsprechend hohe Honorare haben. Also es ist ja so, wenn man mal überlegt, was geben Bauherren für einen Urlaub aus? Ne, Jahresurlaub. So, und jetzt überleg mal, wir bauen deren Haus oder gestalten das um. Ja, das nicht nur dieses ganze geistige Eigentum, diese Überlegungen, die technische Ausarbeitung, die wir machen, dann, wenn wir noch mitbauleiten, diese ganzen Werte, um die es da geht, dass natürlich unsere Honorare entsprechend hoch sind. Das hat halt auch einfach Sinn. Ne? Mhm. So, das ist wichtig. Plus, man muss halt auch immer noch mal überlegen, welche Selbstbeteiligungen wir haben. So, wenn ich eine hohe Selbstbeteiligung habe und habe irgendwie so einen Gurkenpreis angeboten, so, dann ist irgendwie mein ganzes Honorar weg für Selbstbeteiligung. Und klar, das orientiert sich ja auch an den Umsätzen dann, wie hoch die Berufshaftpflichtversicherungen hochgehen. Nur das sind halt auch alles andere Summen, über die wir einfach reden, weil wir in der Baubranche sind. Also das habe ich jetzt erst letztens wieder ein Gespräch geführt, wo ein Interessent vorher vor ein paar Jahren mal mit irgendwem gebaut hat. Ey, der hatte dem da ein Angebot gemacht. Da fragst du dich, wie soll das? Das ist
so ein Dumpingpreis.
Ja, absolut nicht wirtschaftlich. Mhm. Wo ich mich frage, also entweder muss der dann 6 Stück davon im Jahr machen und dann bist du aber nach einem Jahr kannst dich einliefern lassen. Also
ja.
Ne, so, das, ich kämpfe gerade so, weil das ist gerade noch so frisch, weil ich so mich frage, so ist, ja, das hat halt auch alles seinen Wert, dass man halt diese Architekturleistung entsprechend bepreisen muss. Ne?
Absolut. Aber es ist ja wie in jeder Branche. Ne? Ich denke mir, ihr habt einen Wert, eure Leistung hat einen Wert und die soll auch honoriert werden. Mhm. Ihr tragt auch ein erhebliches Risiko, das darf man auch nicht vergessen. Und ihr seid ja auch für das ganze Projekt letzten Endes verantwortlich. Egal, ob man jetzt mit der Planung beteiligt war oder hinterher, ich sag mal, die Bauleitung tatsächlich macht. Mhm. Ihr tragt ja das Risiko, ihr bringt euer Know-how ein und das sollte natürlich auch entsprechend gewürdigt werden. Ne? Auch wenn die HOAI dann nicht mehr bindend ist, kann sie immer noch ein guter Maßstab sein.
Ja.
Gerade auch am Anfang, wenn man vielleicht in der Existenzgründung ist, unsicher, geht man diese Dumpingpreise mit. Klar, man möchte am Anfang auch erstmal vielleicht mal einen Auftrag bekommen, aber ich denke, das ist auch eine Sache des wachsenden Vertrauens in seine eigene Leistung und dann kann man auch einfach einen wertigen Preis für verlangen. Ne?
Genau, ja. So, dann mag es ja auch immer mal so ab und zu die Fälle geben, dass man vielleicht ein größeres Projekt an Land zieht oder wirklich so merkt, boah, kapazitätsmäßig, ne, wie soll man das schaffen? Wenn man sich jetzt noch einen fähigen Architekturkollegen, Architekturkollegin dazu holt, also das heißt, dass man kooperiert, worauf muss man da achten? Gibt's da, weil eigentlich hat ja jede Person schon mal seine Berufshaftpflichtversicherung. Mhm.
Genau. Also grundsätzlich ist das auch so möglich. Man kann gemeinsam sich zusammentun und Aufträge gemeinsam bearbeiten. Jeder hat seine eigene Berufshaftpflichtversicherung, vom Prinzip her auch möglich. Was ich immer empfehle, einfach individuell auf den Fall schauen. Ne? Wie ist denn die Zusammenarbeit? Welche Leistung möchte man gemeinsam erbringen? Wenn man jetzt zum Beispiel Planungen gemeinsam erbringen möchte, sodass das auch schwer nachher im Schadenfall zu differenzieren wäre, wer war denn derjenige, der den Verstoß eigentlich begangen hat oder bei wem liegt das Verschulden, dann empfehle ich immer, sowas auch versicherungstechnisch auszulagern. Das heißt, man kann sich ja zusammenschließen als Arbeitsgemeinschaft oder sei es, das, wenn man dauerhaft zusammenarbeiten möchte, dass man sich zunächst als GbR zusammenschließt, dann kann man Projekte auch ausgelagert versichern. Das würde ich immer empfehlen, einfach damit es im Schadenfall nicht zu Problemen kommt. Man kann die Kosten für das Projekt aufeinander aufteilen und muss das Ganze in seiner Jahresversicherung auch nicht melden.
Ja. Gut, aber dann ist man halt schon mal sicher abgesichert, weil klar, ne, wie willst du hinterher darlegen, so du hast das aber gemacht oder ja, ist ja wie mit Verträgen, ist zum Vertragen da. Ne?
Absolut, genau. Und das, finde ich, ist auch das Wichtige, worauf es ankommt, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, dann macht man das ja, weil man seinem Know-how vertraut, weil man auf einer Ebene ist, auf einer Wellenlänge. Und das soll ja nicht im Streit ausarten, nur weil es Probleme bei einem Bauvorhaben gibt. Mhm. Das kann man natürlich auch mit so einer Auslagerung vermeiden, weil im Schadenfall muss dann auch nicht geschaut werden, wer wie hat was gemacht, wo war die Grenze, welche Leistungsphasen, sondern man hat es dann gemeinschaftlich sozusagen abgesichert. Ne?
Und wie ist das, wenn man freie Mitarbeitende hat, wo man, weil da ist es ja so, wenn man sich dann Verstärkung holt, schreiben die ja dann über Stundenlohn quasi den Part, was weiß ich, wenn jetzt Bestandspläne zeichnen oder Ausführungsplanung zeichnen, ist da auch irgendwie haftungstechnisch was zu beachten? Weil die Person hat ja auch ihre Berufshaftpflichtversicherung und ich habe meine.
Also da muss man immer individuell schauen, wie das bei den jeweiligen Versicherungen geregelt ist. Da gibt es auch Unterschiede. Im besten Fall sollten die freiberuflichen Leistungen, wenn sie getrennt versichert sind, je nachdem, ne, entsprechend auch über die eigene Berufshaftpflichtversicherung abgesichert sein und man hat für den Worst Case so eine sogenannte Ausfallhaftung dann noch mitversichert. Ne? Sollte man dann selbst als Architekt in Anspruch genommen werden oder als Ingenieur für denjenigen, der den Hauptauftrag hat. Ne? Der wird natürlich immer in erster Linie angegangen. Dann ist es natürlich wichtig, dass man da auch gegebenenfalls nochmal so einen Ausfallschutz mit drin hat.
Ah, okay.
Genau. Was ich so grundsätzlich noch einmal so für die Hörerschaft mit an die Hand geben möchte, wenn man jemanden hat, mit dem man zusammenarbeitet und auch öfter und gerne zusammenarbeitet, dann lohnt es sich da vielleicht auch mal über die sogenannte Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung nachzudenken. Mhm. Die ist nämlich auch für Architekten seit einigen Jahren zugänglich und die sichert in einer sehr charmanten, guten Art und Weise das Privatvermögen, weil man quasi durch die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung einfach das, die Haftung quasi auf die Gesellschaft beschränken kann, bestmöglich, natürlich außer man geht Personenschäden, aber das ist eine gute Möglichkeit für Architekten, sich zusammentun und die Haftung bestmöglich da auch zu beschränken, ohne dass man jetzt vielleicht so eine Stammeinlage wie bei einer GmbH tätigen muss.
Okay, ne? Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Ja. Weil es kann ja auch wirklich sein, dass man, wenn man dann schon so merkt, so man ist ein gutes Team, ne, was schön miteinander funktioniert und man so weiß, okay, so was weiß ich, zwei Projekte oder so macht man im Jahr zusammen, dann ist das natürlich eine saubere Lösung.
Absolut. Ja. Und der Vorteil ist, wenn man jetzt an eine GbR denkt, viele schließen sich ja dann als GbR zusammen, man haftet ja immer auch für den Fehler des anderen mit seinem Privatvermögen. Ne? Und das hat man bei der Part GmbB, wie sie abgekürzt heißt, hat man quasi außen vor. Ne? So hat man diese Problematik dann nicht.
Ja, das ist ja der Hammer, wenn der andere, ja. Dann muss man das Haus verkaufen. Ich
ja schon für die Schäden an.
Genau. Weiterhin alles alleine.
Ja, also man kann ja schön zusammenarbeiten. Ja. Wichtig ist ja immer, du hast ja eine super Beraterin, immer einfach mal kurz nachfragen, wie das ist, dass man die Versicherungssummen einfach bestmöglich so anpasst und abdeckt und dann vielleicht einfach noch ein paar Tricks und Kniffe da. Natürlich auch immer den Steuerberater gerne mit ins Boot ziehen. Wie sieht das denn auf der Seite aus? Wie lohnt sich da welche Gesellschaftsform? Aber da lohnt es sich dann auch, wenn man zu zweit arbeitet, drüber nachzudenken. Ja.
So, jetzt zum Ende habe ich noch mal ein ganz wichtiges Thema, ein spannendes Thema, weil da haben wir vor ein paar Wochen nämlich drüber telefoniert. Mhm. Und zwar geht es so um dieses Haftungsrisiko, diese Haftungsfalle bei uns Architekten und Architektinnen. Ja. Wir sind ja soziale Wesen. Das heißt, wir haben Freunde, wir haben Familie, wir haben Nachbarschaft. Und es gibt ja ganz oft immer diesen Klassiker, ja, keine Ahnung, der eine baut um oder so. Ich habe hier mal eine Frage, kannst du mir die mal beantworten oder kannst du mal vorbeikommen? So, jetzt fühlt man sich ja auch immer so ein bisschen arschig, wenn man dann meint, dass man Freunden oder Familie immer sofort eine Rechnung dafür schreibt, weil manchmal sind es ja wirklich so kleine Sachen und man weiß, ja, man ist auch kein Unmensch, komm, ich gebe jetzt einfach mal einen Tipp oder einen Hinweis, damit es vorangeht. Ja, da hatten wir uns mal drüber unterhalten, weil ich auch so einen Fall natürlich habe oder meine ganzen KollegInnen kennen das auch. Mhm. Ja, ja, was ist denn da so haftungstechnisch zu beachten? Weil mir war am Telefon dann auch alles so ein bisschen aus dem Gesicht gefallen.
Ja, grundsätzlich ist es natürlich eine menschlich nachvollziehbare Herangehensweise. Das passiert mir in meinem Job ja nicht anders. Mhm. Nur leider habt ihr ein gewisses Berufsrisiko und werdet natürlich immer schnell zur Haftung einfach mit herangezogen. Das heißt, wenn es solche Fälle gibt, dann ist es sogar eher noch zum Nachteil, auch wenn man befreundet ist, weil vor Gericht wird der Bauherr immer noch doppelt und dreifach sozusagen dann beschützt, weil man hätte ihn, wenn man jetzt weiß, okay, er hat viel Eigenleistung noch eingebracht, er wollte ja nur mal kurz von mir, hat dann das Go bekommen, mal einmal auf der Baustelle besucht, als Freundschaftsdienst halt. Mhm. Wird vor Gericht dann natürlich damit argumentiert, dass man dies ja wusste und einem bewusst sein muss als Architekt, dass gerade dieser Bauherr noch viel mehr Unterstützung oder noch viel mehr Begleitung benötigt. Ne? Das heißt, vor Gericht wird einem das sogar eher negativ ausgelegt. Oh, okay. Genau. Und das ist, ja, es ist halt wie mit jedem Schadenfall sozusagen immer das Berufsrisiko, was man trägt. Und deshalb ist es auch an dieser Stelle einfach wichtig, dass man solche ja, Projekte, wie es ja sind, auch versicherungstechnisch meldet. Ne? Und das vielleicht auch einfach ganz offen unter den Freunden zu kommunizieren, wie sich das verhält. Und man muss sich selbst ja auch absichern. Ne? Das geht ja nicht anders. Das ist ja nicht nur die eigene Person, es sind auch immer die Erben, es ist immer das Vermögen, was dahinter steht, was nachher letzten Endes gefährdet wird. Und eine Freundschaft soll ja auch eine Freundschaft bleiben. Ja. Und im schlimmsten Fall streitet man sich auch deshalb dann vor Gericht. Das kann man natürlich zumindest versicherungstechnisch so weit aus dem Weg räumen, dass man sagt, ich melde das Projekt aber. Ne? Genau. Das ist schon ganz wichtig.
Ja. Also in meinem Fall sind wir ja, haben wir das ja dann so gemacht, dass ich offen mit dem Kumpel gesprochen habe und gesagt habe, du verstehst bitte nicht falsch, ich helfe dir natürlich immer gerne, nur ich habe hier ein Berufsrisiko, weil auch viel in Eigenleistung oder auch mit Handwerkern gemacht wird, die ich jetzt so nicht kenne, wo ich bei manchen, da weißt du, das funktioniert, ja. Ne, so, da schläfst du gut. Ja. Und da hatte ich halt auch ganz offen gesagt, du hast dir jetzt hier halt auch einfach eine komplette Bauleitung gespart, das darf aber jetzt nicht mein Risiko werden. Mhm. Und dementsprechend habe ich das dann einfach stundenweise abgerechnet. Ja. Ne? Weil dann habt ihr halt als Berufshaftpflichtversicherung, wisst ihr so, da ist halt auch ganz ordnungsgemäß Geld für geflossen. Ja. Es ist mitversichert, weil es halt dann quasi wie Beratungsleistungen sind zu Bauabläufen oder so. Ne? Und damit war es dann halt sauber. Und deswegen, also da, wir haben uns noch lieb, alles ist gut. Nur da war ich dir wirklich total dankbar, dass du mir das so offen geschildert hast. Ja. Und ich habe das auch in dem in meinem Architektinnen-Circle mal fallen lassen. Und die waren alle sehr erschrocken. Die hatten das alle nämlich nicht auf dem Schirm, dass sie da im Fall der Fälle einfach gepackt werden können.
Ja, klar.
Oder was weiß ich, haben irgendwie Bestandspläne gemacht für einen Freund und irgendwann in ein paar Jahren wird das Haus verkauft und irgendwo stimmen Wohnflächen nicht.
Ja, so. Richtig, ja. Ich meine, das ist natürlich immer das Risiko, es sind immer Dritte natürlich, die immer auf einen zukommen können.
Ja.
Ne? Das
muss ja nicht...
Muss nicht derjenige welcher sein, genau. Ja. Es kann veräußert werden, es kann vererbt werden, also verschenkt, wie auch immer. Es können auch Nachbarn sein oder ne, Grundstücksangrenzende sein, die dann Probleme haben und... clevere Baujuristen, die einfach wissen, okay, wen können wir alles mit ins Boot nehmen, wer muss jetzt hier sich erstmal rechtfertigen und dann ist man mit drin. Ne?
Ja, genau. Ach, das ist nicht ohne. Ja. Müssen wir jetzt als Architekten auf eine einsame Insel ziehen?
Nein,
ohne
um Gottes
Freunde.
Willen. Ihr sollt alle weiter Freunde haben. Das ist schön so. Ich liebe eure Arbeit, ich liebe es, mit euch zusammenzuarbeiten. Von daher behaltet das ruhig bei. Ja, der wichtige Schutz, gegebenenfalls die richtige Gesellschaftsform und dann ist ja auch schon so gut wie alles minimiert, was man minimieren kann.
Genau. Ja, ich mache auch mal das Beispiel, also klar, jetzt ne, mit Freunden einfach mal dann sauber drüber sprechen. Ich habe auch immer bei manchen so das Beispiel gebracht, naja, zum Friseur gehst du auch nicht und sagst, schneidet mal ab und gehst ohne Bezahlung raus. Ja. Oder irgendwelche, die, was weiß ich, einen Einzelhandel haben, gehe ich auch nicht rein und nehme mir einfach die Sachen. So ist es halt auch mit unserer Beratungsleistung. Absolut. Wir haben eine Expertise dahinter, die haben wir uns über Jahrzehnte erarbeitet und die will natürlich auch dann ja vergütet werden.
Absolut.
Und man hat auch seine laufenden Kosten. Selbst wenn ich jetzt auf Freundschaftsdienst irgendwo hingefahren wäre, so mir fehlen dann aber 2 Stunden. So, und in den 2 Stunden, dann hätte ich kein Geld verdient. So, ne? So. Und dann denke ich mir mal, okay, ich muss auch für jeden Pups immer bezahlen.
Absolut,
ja. Ist ja so, ne?
Nee, das ist ja so, ja. Nee, und deswegen sollte es auch natürlich entlohnt werden, auch wenn es ein Freundschaftsdienst ist. Und wenn man offen drüber spricht, wird es auch selten zum Problem. Also das wird dann auch eher verstanden. Ne?
Ja, Susanne, vielen Dank für diesen Augenöffner.
Sehr gerne.
Auch jetzt nochmal so am Abschluss.
Ja.
Genau. Ja, vielen Dank. So, wir fassen nochmal schnell zusammen. Also, was sollten Bauherren unbedingt versichern?
Also in jedem Fall Bauherrenhaftpflicht, Bauleistungsversicherung und Feuerrohbau. Clevererweise sollte man das mit Wohngebäudeversicherung kombinieren. Und wenn man sich wirklich einen Gefallen tun möchte, dann sichert man eine Bauversicherung ab in Form von Multi-Risk oder ähnlichen Baukombiversicherungen. Dann hat man wirklich alles, was man braucht.
Das Paket.
Genau,
das Paket.
Paket.
Genau, ja.
Ja.
So, was ändert sich bei Sanierung, Umbau, Erweiterung?
Bei Sanierung, Umbau, Erweiterung immer wichtig, einfach mal kurz zum Hörer greifen, den Makler oder die Versicherung anrufen, neue Angaben durchgeben, wie hat sich das Objekt verändert, wie sind vielleicht die Quadratmeter verändert, wie ist der Inhalt auch verändert, ne? Habe ich neue, einfach einen neuen Wert, der da jetzt hintersteckt und so die neuen Versicherungssummen in jedem Fall einfach mal ermitteln und neu mit angeben, sodass da keine Lücken entstehen.
Sehr schön. Dann Architektenhaftpflicht, haben wir gehört, ist eine Pflichtversicherung. Und da hast du ja dann auch, wenn ich das jetzt zusammenfassen darf, halt auch darauf hingewiesen, immer mal schauen, was hat man so an Auftragsvolumen, müsste man eventuell noch mal Rücksprache halten, dass man andere Deckungssummen versichert und dann dran denken, nicht einfach
die
Chips
auch
in die Welt reinwerfen.
Ja. Genau, also da auch einfach immer so ein bisschen Auge drauf haben, beziehungsweise auch wenn man es natürlich selbst in seinem Daily Business nicht tut, einfach vielleicht Jahresgespräche immer gerne führen mit seinem Berater und dann einfach immer schauen, was hat sich geändert oder was ändert sich auch projektmäßig. Ja.
Guck mal, dann haben wir doch auch bald unser Jahresgespräch.
Ja,
genau. Können wir gleich für September mal
Richtig, ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Nach
spätestens Weihnachten siehst du mich mit einem schönen Geschenk.
Oh, sehr gut. Ja. Du weißt ja jetzt auch, wo mein Haus wohnt.
Genau.
Sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, Susanne.
Ja, ich danke dir, sehr gerne.
Du hast uns wirklich super Tipps gegeben und super mit auf die Reise genommen. Welche Versicherungen sind wichtig? Wo können immer mal irgendwie so ein paar Haken lauern? Das Leben passiert und das, was man absichern kann, macht natürlich dann auch Sinn abzusichern. Klar, man soll sich auch nicht überversichern, aber mit absolut, der guten Beratung kann man halt dann so ein bisschen ausbalancieren, was für einen halt gut passt. Mhm. Und alle Kontaktdaten zu dir und der AIA findet ihr natürlich in den Shownotes. Susanne ist gerne für euch da, beziehungsweise es wird dann weitergeleitet an denjenigen, der dann in eurer Region zuständig ist. Genau, und werden alle Fragen beantwortet. Also ihr versichert ja jetzt nicht nur diese ganzen Thematiken, die wir aus der Baubranche hatten, sondern ja auch andere, ne?
Genau, also alles, was Architekten und Ingenieure auch privat brauchen, ist natürlich auch mit drin. Wir haben auch immer gute Zusammenarbeiten mit diversen Versicherern, sodass wir da gute Konditionen und Rahmenverträge auch teilweise haben. Alle makleroffenen Versicherungen können wir auch anbieten und einfach unser Know-how dann für euch weitergeben, dass ihr auch wisst, was braucht ihr da.
Super. Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ja, das war unsere Folge, wie man am besten sich versichert aus der gesamten, also mit einem Blick auf die gesamte Baubranche, sei es Neubauherren, Eigentümer oder wenn es um Umbau geht und dann noch das Thema Architektenhaftpflicht, was sehr wichtig ist. In diesem Sinne, denkt dran, wenn man richtig versichert ist und die richtigen Ansprechpartner hat, dann wird am Ende alles gut. Eure Kitty Bob.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.